19, Jesus und Zachäus. Und ich lade euch nochmal ein, wer kann dazu aufzustehen. Lukas 19, 1 bis 10, Jesus und Zachäus. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten, sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort auch heute für unsere Zeit, für unser Leben aktuell machst, dass du in unsere Herzen sprichst, dass wir deine Wahrheit und deine Gnade erkennen, deine Liebe zu uns. Herr, und so bitten wir dich, dass du Gnade gibst jetzt zum Reden und zum Hören und dass du mit uns zu deinem Ziel gelangst, zu deiner Ehre. Amen. Du darfst Platz nehmen. Ja, eine bekannte Geschichte und ich hoffe, ihr denkt nicht, oh, haben wir schon so oft gehört, kenne ich schon aus Kindergottesdiensttagen, sondern dass ihr euch herausfordern lasst, was Neues zu hören. Aber bevor ich zu dem Text komme, habe ich euch ein Bild mitgebracht. So etwas bekomme ich von meinen Kindern zugeschickt. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Okay, ist schon mal gut. Ein paar trauen sich bei euch im Gottesdienst zu lachen. Das ist der Sinn und Zweck, dass man so einen Sticker geschickt bekommt. Aber ich habe mir gedacht, warum lacht man eigentlich bei diesem Bild? Weil dieser Junge so ein bisschen übergewichtig aussieht. Oder haben wir eigentlich bemerkt, dass der junge Mann hier eine Bewegung macht, wenn wir die nachmachen sollen, dann merken wir, da würden wir alle vor Neid erblassen, was der fähig ist. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Weiß nicht, ob du dich so fühlst, dass du heute Morgen genau das sagen kannst. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ja, nein? Was ist das für ein Bild, ein Schmetterling? Jetzt im Frühjahr vielleicht, wenn ihr einen Garten habt, dann sieht man dann die dicken, fetten Raupen, da wo man sie eigentlich nicht haben will. Aber wenn man sich bewusst macht, diese Raupe ist ja nicht das, was sie eigentlich ist, sondern in ihr drin steckt ein wunderschöner Schmetterling. Und ich möchte dieses Bild mal gebrauchen zu meinem Thema heute Morgen, nämlich wer bin ich, meine Identität in Christus. Also was heißt das eigentlich, wenn Jesus Christus in mir wohnt, in mir drinsteckt? Menschen haben heute in unserer Zeit nicht nur Zweifel an Gott, sondern ganz viele haben Zweifel an sich selbst. Und das Traurige, ich glaube, sie haben nicht die Hoffnung, dass der Glaube ihnen etwas geben kann. Dass der Glaube an Jesus nicht nur diese Zweifel nehmen kann, sondern auch ein ganz neues Selbstbewusstsein, ein ganz neues Selbstverständnis, eine ganze neue Identität geben kann. Ich möchte gerade diese Geschichte von Jesus und Zachäus nochmal unter diesem Aspekt anschauen mit euch, was wir darüber lernen. Wer bin ich? Meine Identität in Jesus. Wer bin ich? Meine Identität. Ich beginne nochmal bei Vers 1. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Hier erfahren wir etwas über die Hauptperson, eine der beiden Hauptpersonen in dieser Geschichte. Nämlich wir haben den Namen Zachäus. Wir haben die Herkunft Jericho. Wir haben seinen Beruf, er ist oberster Zolleinnehmer. Und wir haben noch ein besonderes Kennzeichen, er war sehr reich. Und meine Frage an euch, ist das seine Identität? Macht es das aus, was er ist? Was heißt überhaupt Identität, so ein neumodisches Fremdwort? Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach verschiedenen Definitionen von Identität, bin im Internet fündig geworden und im Laufe der Predigt möchte ich euch einige davon vorstellen. Eine erste Definition von Identität heißt, Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung heraus in einer ständigen Auseinandersetzung mit ihrem sozialen Umfeld wahrnehmen und verstehen. Also Biografie. Ich bin was meine Geschichte aus mir gemacht hat. Ich bin das, wo ich herkomme. Ich habe mich euch vorgestellt und gesagt, ich bin Schwabe. Das gehört zu meiner Identität. Ich komme auch aus sehr kleinstädtischen Umgebungen, also nicht wie jetzt aus Köln, wo wir zurzeit leben, sondern da, wo noch jeder jeden kennt. Und dort war ich immer auch der Sohn vom Erwin, von meinem Vater. Also bei ganz vielen Leuten, die kannten eben meine Familie und meine Großeltern, meine Eltern, und da war ich der Sohn vom Erwin. Ich bin, wo ich herkomme. Und als junger Mensch, da fragt man sich dann irgendwann auch, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich? Und da gibt es so verschiedene Strategien, wie man zu einer Identität kommt, und ich vermute mal, da geht es euch nicht anders. Ich war ziemlich sportlich und ich habe versucht, über Sport mir eine Identität zu geben. Ich war schon Mini-Handball ab der ersten Klasse, Leichtathletik später, ja, und dann, wenn man Wettkämpfe bestreitet, man so schöne Urkunden, erster Platz, wenn es gut geht, meine Identität. In der Schule, muss wirklich sagen, ich war so das, was man eigentlich auf der einen Seite gar nicht sein will, ich war Streber. Ich habe mich identifiziert über Leistung, gute Noten, und entsprechend enttäuscht war ich, wenn es nicht geklappt hat. Aber darüber habe ich versucht, herauszubekommen, wer bin ich eigentlich. Und ich glaube, das ist bei Erwachsenen gar nicht so anders. Vielleicht kommt da noch dazu, ich bin, was ich besitze. Im Schwabenland, da heißt schaffe, schaffe, Häusle baue. Wenn du kein Haus hast, dann bist du niemand. Ein bisschen übertrieben. Also ich bin, was ich besitze. Bei manchen vielleicht auch das Ding auf vier Rädern, das man vor der Haustür abstellt. Oder ich bin, wo ich mir den Urlaub hinleisten kann. Was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Heute wird noch ein ganz anderes Thema angesprochen, wenn es um Thema Identität geht, nämlich sexuelle Identität. Da werde ich nicht groß drauf eingehen, das ist ein eigenes Thema. Aber ich möchte ein Zitat aus einem sehr guten Buch lesen von Carl Truman, Der Siegeszug des modernen Selbst. Und er schreibt dort, weil wir Gott verloren haben, haben wir auch uns selbst verloren. Die Sexualisierung unserer Gesellschaft und die Suche nach Authentizität sind dabei Ausdruck einer kollektiven Verunsicherung des Menschen, der auf der Suche nach seinem echten Wesenskern ist. Oder wir können sagen, nach seiner echten Identität. Menschen sind verunsichert, sie zweifeln an sich, sie wissen nicht mehr, wer bin ich eigentlich. Positiv daran, das möchte ich euch mitgeben, positiv daran, Menschen sind auf der Suche. Menschen sind auf der Suche nach ihrer wahren Identität. Und ich glaube, die Bibel, ich glaube, Jesus Christus hat uns etwas zu geben. Und die Frage ist, glauben wir das auch? Glauben wir, dass Jesus Christus, ihn persönlich zu kennen, Menschen etwas zu geben hat, Menschen, die verunsichert sind. Eine zweite Definition von Identität. Identität stellt für das Individuum das Erleben der Einheit des Selbst dar. Die Identitätsbildung kann dabei als Selbstorganisation beschrieben werden. Ein Mittel zum Erwerb von Identität ist Identifikation. Da geht es vor allem um den letzten Satz, der war ja nicht so einfach. Ein Mittel zum Erwerb von Identität ist Identifikation. Also wozu gehöre ich? Zu welchem, denkt man zuerst vielleicht an Parteien oder vielleicht seid ihr auch gar nicht so politisch, an Vereine. Fußballvereine zum Beispiel sind ein wunderbares Beispiel für meine Identität. Also in Köln, wo ich bin, da gibt es Tage, da laufen Leute alle mit rot-weißen Schals durch die Stadt. Ja? Und du weißt genau, das sind die Kölner. Und dann gibt es meistens irgendwelche Gäste, die mit anderen Schals da durchlaufen und die tragen ihre Identität zur Schau. Ich weiß nicht, was man hier für Fußballfan ist. Ich stelle immer wieder, auch in Köln, zu meinem Erstaunen fest, da gibt es Bayern-Fans. Wenn ihr noch mal wissen wollt, wer ich bin und wo ich herkomme, ich komme aus Kreis Heidenheim. Das ist die Mannschaft, die Bayern besiegt hat vor ein paar Wochen. So viel zu Identität. Also, Identität, wozu gehöre ich? Wäre es nicht auch schön, wenn Gemeinde zu unserer Identität gehört? Zu welcher Gemeinde rechne ich? Zu welchem Gemeindeverband gehöre ich? Also, ja, das wünsche ich mir. Dass wir sagen, ich bin EGler. Ich gehöre zur evangelischen Gesellschaft. Ich gehöre hier zur Gemeinde am Sohnwald. Das ist auch Teil meiner Identität. Noch ein Aspekt zu dem Erwerb von Identität durch Identifikation. Ein modernes Phänomen, oder wird zumindest immer wieder auch, gibt Bücher inzwischen rüber. Es ist nicht mehr nur das, was Menschen glauben, sondern das, was Menschen nicht mehr glauben. Es gibt inzwischen einen Großteil von ehemaligen Christen, Gläubigen, Evangelikalen, die sich dadurch identifizieren oder Identifikation geben, was sie nicht mehr glauben. Ich bin postevangelikal, ich bin nicht mehr evangelikal, ich bin das, ich glaube das nicht mehr. Auch das ist so ein ganz moderner Trend, den wir beobachten. Und da merkt man auch, ja, bei der Frage nach, wer bin ich, komme ich auch an dem Thema Glaube oder allgemein Religion, Weltanschauung nicht vorbei. Und ich glaube, wir kommen nicht an Jesus Christus vorbei. Wer ist er und was hat er mir eventuell einen Blick auf meine Identität zu geben? Mein nächster Punkt: Sehen und gesehen werden. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschen versperrten ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Eine weitere Definition von Identität. Identität setzt sich aus Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen zusammen, die auch bei wechselnden äußeren Umständen relativ einheitlich bleiben und wird zudem von der Selbstwahrnehmung, wie sehe ich mich selbst, und von der Fremdwahrnehmung, wie sehen mich andere Menschen, beeinflusst. Wie sehe ich mich selbst und wie sehen mich andere? Und vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass ihr euch fragt, sehen mich andere überhaupt? Der Zachäus, er war klein. Ich selbst war bis zur 10. Klasse einen Kopf kleiner als meine Klassenkameraden. Und ich kann mir vorstellen, das macht etwas mit dir und mit deinem Selbstwert, mit dem, wie du dich selbst wahrnimmst. Es verunsichert einen in seiner Identität. Und so kann ich mir vorstellen, Zachäus war verunsichert auch in seiner Frage, wer bin ich eigentlich? Und Menschen wollen Aufmerksamkeit, Menschen wollen wahrgenommen und gesehen werden. Und ich weiß nicht, ob du dich mal kurz überlegen kannst, weißt du eigentlich, wie der Mitarbeiter, Mitarbeiterin an der Kasse deines Discounters aussieht? Siehst du sie, diese Menschen, nimmst du sie wahr? Auf welche Menschen sehen wir überhaupt? Welche Menschen nehmen wir wahr? Und da habe ich mich gefragt, ob wir auch als Christen so anders sind wie Menschen außerhalb von Gemeinde. Auf was für Menschen schauen wir? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Biografie gelesen hast. Normalerweise liest man Biografien von Menschen, die in irgendeiner Weise besonders waren, die irgendwas Besonderes geleistet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieses Buch Bibelraucher war in letzter Zeit etwas in der Diskussion. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn es stimmt, dann hat hier jemand Dinge erzählt, um wer zu sein, der er nicht ist. Er hat einfach ein bisschen hinzugefügt, hat die Story ein bisschen dramatischer gemacht. Was tun Menschen nicht alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und was macht das mit uns? Was macht das mit einem Menschen, wenn er Aufmerksamkeit kriegt? Und was macht das mit einem Menschen, wenn er sie nicht bekommt? Es ist ja nicht so, dass die Menschen, die Aufmerksamkeit bekommen, immer die glücklicheren sind. Soll ich nur die ganzen Stories von Stars und Sternchen durchlesen und man merkt ziemlich schnell, das sind nicht unbedingt die glücklicheren. Was ist also mit diesen Normalos? Vielleicht würdet ihr, also ich rechne mich dazu, Normalos, man sagt, das sind Menschen, die von der äußeren Erscheinung, Verhalten, Einstellung, den allgemeinen Vorstellungen und Erwartungen entspricht, also jemand, der nicht besonders auffällt. Aber also Normalo ist eben oft die Frage, mit wem vergleiche ich mich? Und wer bin ich schon? Und wie gesagt, was tue ich nicht alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Der Zachäus, ich nehme an, er hat das nicht deswegen gemacht, aber er steigt hier auf diesen Baum und ich sehe, wie er Aufmerksamkeit bekommt. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr kurz die Augen schließen und euch diese Szene vorstellen. Zachäus steigt auf diesen Baum und unter diesem Baum, da stehen diese jüdische Menge und ich weiß nicht, ob ihr es vorstellen könnt, ich sehe sie, wie sie lachen, wie sie mit dem Finger zeigen, schaut euch den verrückten Zachäus an. Und dann nehme ich diese Szene wahr und dann fällt mein Blick auf Jesus und ich weiß nicht, ob ihr das euch auch vorstellen könnt, ich stelle mir so vor und Jesus lacht nicht mit. Ich möchte euch nochmal an dieses Bild vom Anfang erinnern. Ja. Ist das ein Bild, wo wir lachen sollten? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Arbeitskollegen, die einem Witz erzählen und du denkst, soll ich da jetzt mitlachen oder lieber nicht? Und das ist so eine Situation, das Volk verreißt sich das Maul über Zachäus, der da auf diesen Baum steigt und ich sehe Jesus und Jesus lacht nicht mit. Im Gegenteil, er tritt unter diesen Baum und sagt, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und dieser Zachäus, er wird von Jesus gesehen und er wird von Jesus wahrgenommen. Und dann heißt es, und Zachäus nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und ich frage mal, wenn du so ein Zachäus wärst, wenn du reich wärst, wenn du alles hättest, was die Welt dir zu bieten hat, aber du hast in dir keinen Frieden, du bist verunsichert, du weißt nicht, wer du wirklich bist, würdest du wollen, dass Jesus zu dir nach Hause kommt und würdest du dir davon versprechen, dass sich etwas ändert? Würdest du heute Jesus sehen wollen? Es ist so traurig, dass viele Jesus von vornherein ausschließen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Christen, mit dem Christentum, schlechte Erfahrungen mit Jesus. Und sie glauben gar nicht, dass Jesus ihnen etwas zu geben hat. Es macht mich immer so traurig, wenn ich an Gemeinde denke. Und ich kenne das aus meiner Kölner Zeit, 16 Jahre Pastor in der Kölner Gemeinde. Da kommen Gäste und wir haben sie angesprochen. Und die erzählen mir, Marco, ich war schon in der Gemeinde, der Gemeinde, der Gemeinde. Ihr seid die erste Gemeinde, wo ich am Sonntag angesprochen wurde, gesehen wurde. Ja, und ich will ehrlich sein, ich habe auch anderes gehört. Die haben mir gesagt, die habe ich irgendwo außerhalb der Gemeinde getroffen, gesagt, ich war am Sonntag bei euch zum Gottesdienst. Ich komme nicht wieder, ich wurde nicht angesprochen. Ich habe versucht, 16 Jahre darum zu kämpfen, dass es nicht nur der Job des Pastors ist, sondern der Gemeinde Menschen zu sehen. Menschen wollen wahrgenommen werden. Menschen wollen angesprochen werden. Hallo, wer bist du? Wo kommst du her? Wir hatten diese schöne Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Wie sollen Menschen an einen Gott glauben, der mich sieht, wenn sein Bodenpersonal, wenn die Christen sie nicht sehen? Glaube ich, dass Jesus etwas zu geben hat im Blick auf meine Identität? Mein nächster Punkt, Aufmerksamkeit, gibt es bei Jesus eine neue Identität auch. Alle sahen es und murrten und sie sagten, beim ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Nochmal Thema Aufmerksamkeit. Plötzlich hatte Zachäus Aufmerksamkeit und wieder eine Aufmerksamkeit, die er überhaupt nicht haben wollte. Von dem etwas lustig machen, haha, guck mal, der steigt auf den Baum, wird es jetzt zu beißendem Spott, zu beißender Kritik, zu Verachtung. Bei einem ausgekochten, ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Man kann sich fragen, was war die Motivation der Leute? Ich könnte mir vorstellen, dass es Neid war. Warum bei dem? Warum nicht bei mir? Schauen wir uns den Zachäus nochmal an. Der Zachäus war ganz offensichtlich kein beliebter Typ bei diesen jüdischen Massen. Aber der Zachäus hatte auch Freunde, Gleichgesinnte, Zöllner. Der Zachäus, der war kein absolut böser Mensch. Der Zachäus war kein Verbrecher. Ja, der Zachäus war reich und das war sein Manko vermutlich. Auch hier der Neid vielleicht anderer. Noch was. Der Zachäus, man könnte so sagen, er hatte einfach den falschen Arbeitgeber gewählt. Er hatte für die Römer gearbeitet, was für die Juden ein absolutes No-Go war. Das geht überhaupt nicht. Wie muss man das einordnen? Für mich ist Zachäus das Beispiel eines Normalos, eines Menschen, der vielleicht fragt, wer bin ich, was mache ich, und der alles tut, um wert zu sein. Und der auch bereit ist, für die Römer zu arbeiten, um reich zu werden, weil er sich davon verspricht, so werde ich jemand. Zachäus ist ein Beispiel für einen Normalo, für jemand, der halt macht, was man macht, wenn man nicht an Gott glaubt. Er versucht mit allen Mitteln, mit den Wegen, die er hat, sich eine Identität zu schaffen, einen Wert zu geben. Man holt das Bestmögliche aus dem Leben raus. Ich würde sagen, der Zachäus ist nicht der schlimmste Mensch, den wir uns vorstellen können, sondern Zachäus ist ein Normalo auf Abwägen. Und dieser Normalo auf Abwägen bekommt Aufmerksamkeit von Jesus. Und da merke ich, Gott schaut eben nicht, ob jemand klein oder groß oder dick oder dünn ist, ob er reich ist. Er schaut nicht darauf, wo du herkommst. Er schaut nicht darauf, was du alles Tolles kannst. Ja, meine Frage an euch, worauf schaut eigentlich Gott? Dürft mal reinrufen, ist vielleicht ungewöhnlich, aber worauf schaut Gott? Ich höre schon. Danke. Aufs Herz, ja, die Predigten auch schon gehört. 1. Samuel 16,7, ich urteile anders als die Menschen, ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe in das Herz. Und jetzt hoffe ich, dass ihr hier eine neue Erkenntnis im Blick auf diese Geschichte habt. Denn ich möchte euch fragen, was hat denn Jesus eigentlich gesehen, als er das Herz des Zachäus angeschaut hat? Vielleicht, ja. Ich sage, offene Türe, suchendes Herz. Ich sage euch, was er nicht gesehen hat. Ein frommes Herz. Ich glaube, er hat keinen besonders frommen Menschen gesehen. Kein frommes Herz. Und da habe ich mich gefragt, warum verläuft diese Geschichte, wie sie eigentlich verläuft? Und mein Fazit ist, Jesus sieht nicht auf das, was ist, was der Zachäus mitbringt, sondern auf das, was wird. Jesus sieht nicht auf das, was ist, sondern auf das, was wird. Jesus sieht schon die Identität, die er diesem Zachäus geben möchte. Er sieht schon das Neue, das er diesem Zachäus geben möchte und das er in seinem Leben bewirken möchte. Die Aufmerksamkeit von Jesus liegt nicht in der Identität, die Zachäus hatte, sondern in der, die er Zachäus geben wollte. Ich habe euch gesagt, dass ich mich mit 14 Jahren auf einer Jugendfreizeit bekehrt habe. Und es ist vielleicht anders wie bei euch, die ihr in Gemeinde groß werdet. Für mich hat Glaube, Jesus, Bibel, alles keine Rolle gespielt, kannte ich nicht. Und auf dieser Freizeit hat sich etwas dramatisch verändert. Und ich bin von dieser Freizeit heimgefahren und dann war ich nicht mehr nur der Sohn des Erwin, wie ich euch erzählt habe, sondern plötzlich war ich der Sohn von Gott, Kind Gottes, also nicht Sohn wie Jesus, sondern Kind Gottes. Gott war mein Vater. Und das war, ich kann es nicht anders beschreiben, das hat massiv Dinge verändert. Schulnoten waren nicht mehr das Wichtigste. Sportliche Leistung war nicht mehr das Wichtigste. Ich habe eine neue Identität bekommen, ein neues Selbstbewusstsein. Wer bin ich? Egal, ob ich im Kopf kleiner war wie meine Mitschüler. Und das Erste, was Jesus hier tut, er sagt zu Zachäus, auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Das Erste, was er tut, ist, er gibt ihm seine normale Identität wieder. Ein Kind Abrahams. Das waren diese Menschen auch um ihn herum, die ihn hier so verspottet haben. Und wahrscheinlich, gehe ich von aus, haben sie gesagt, du arbeitest für die Römer, du bist es eigentlich nicht wert, ein Kind Abrahams zu sein. Sie haben ihm seine Identität abgesprochen. Für dich gilt das nicht mehr. Und Jesus sagt, nein, auch du, Zachäus, bist ja ein Sohn Abrahams. Aber er gibt ihm nicht nur diese Identität zurück, mehr noch, er gibt ihm ein neues Herz, eine neue Identität. Und Vers 8 beschreibt genau diese Veränderung des Herzens von Zachäus. Und Jesus quittiert diese Veränderung mit dem Zuspruch von Rettung. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, damit das theologisch korrekt ist. Der Zachäus, seine Veränderung war nicht die Bedingung für seine Rettung, sondern diese Veränderungen in seinem Leben sind die Folge von Rettung. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Zachäus, der musste nicht alles, was er Leuten zu viel abgenommen hat, abgeben und alles vierfach zurückerstatten, damit Jesus ihn rettet. Sondern Jesus hat ihn gerettet und das zeigt sich in einem veränderten Leben. Und das ist ganz wichtig, weil wir das oft nicht zusammenbekommen. Wie ist das eigentlich? Als Christ leben, glauben, Leben verändern. Und deswegen ist dieser Satz so wichtig. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Man könnte auch sagen, er ist gekommen, um Normalos auf Abwägen, Normalos wie Zachäus, wie mich und dich, zu suchen und zu retten. Ich weiß, ich habe Jesus nicht gesucht mit 14. Ich weiß, er hat mich gefunden. Und ich habe eine neue Identität und in meinem Leben, da bin ich Gott dankbar, weiß ich sehr gut, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Es gibt dieses Verloren, Jesus sucht Verlorene, das ist die Identität, bevor wir Jesus kennen. Und die Rettung, gerettet, das ist die neue Identität. Jesus identifiziert sich mit Zachäus und umgekehrt. Ist das nicht verrückt? Jesus identifiziert sich mit einem Sünder. Bei ausgekochten Sünder ist er eingekehrt. Ihr solltet euch nicht wundern, wenn wir hier heute Morgen Sünder sitzen. Weil Jesus hat Sünder gerettet. Und das Schöne ist, Jesus macht sich eins. Und das macht nicht Jesus zu einem Sünder, sondern das macht uns zu Gerechten vor Gott, zu Kindern Gottes, wenn wir in Christus sind, mit Jesus verbunden. Und das wäre jetzt was, was diese Predigt übersteigt, nämlich was beinhaltet diese neue Identität? Das ist so eine Grafik, die habe ich im biblischen Unterricht mit den Teilnehmern des biblischen Unterrichts besprochen und ich mache Mut, das in einem Hauskreis oder Bibelstunde oder wo ihr was da habt, auch mal zu machen. Ihr könnt die PowerPoint gerne haben. Es beginnt in der Mitte, in Christus. Das ist so eine Formulierung, die finden wir im Neuen Testament immer wieder. Wir sind in Christus, in Verbindung, in Beziehung mit Christus. So, und was macht das mit uns? Was schenkt uns das? Was heißt das im Blick auf unsere Identität? Und man liest diese Grafik hier wie so eine Uhr, fängt hier oben an, einmal ringsherum. Und es beginnt damit an, dass ich feststellen darf, ich bin geliebt und gewollt. Und der biblische Begriff, falls ihr den sucht, der ist oft, steckt hinter diesem für uns manchmal schwierigen Begriff der Erwählung. Bei Israel ganz klar, Gott erwählt sich ein geringes Volk, weil er es liebt. Und wir sind erwählt, wenn ich in Christus bin, dann bin ich geliebt und gewollt und wertvoll. Ich bin gerufen zum Glauben. Ich bin zu neuem Leben wiedergeboren. Ich bin bekehrt. All das sind Begriffe, Formulierungen, die wir finden im Neuen Testament. Ich bin gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Das war der große Durchbruch der Reformation. Ich bin nicht gerecht gemacht, ich bin gerecht gesprochen. Es ist eine fremde Gerechtigkeit, das ist die von Jesus Christus. Aber in Jesus, in dieser Beziehung mit Jesus Christus gilt das mir. Jesus identifiziert sich mit mir und ich darf mich mit ihm identifizieren. Es wird zu meiner Identität. Und das ist das Schönste, Adoption. Durch den Glauben an Jesus Christus werde ich ein Kind Gottes. Alle, die an Jesus glauben, gab das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Neue Identität, neue Familie. Und wir treffen uns als diese Familie zum Gottesdienst. Und der nächste Punkt ist mir auch wichtig. In Christus zu sein heißt auch frei zum Gehorsam. Billige Gnade heißt unter den Teppich kehren. Bonhoeffer hat das gut ausformuliert. Das ist Gnade, die nichts kostet und die nichts verändert. Aber die Gnade von Jesus war nicht billig, sondern sie verändert etwas. Und wir sehen das wunderbar bei Zachäus. Der macht nicht einfach so weiter. Wir sind plötzlich frei zum Gehorsam. Wir können nach den Maßstäben Gottes leben. Und das ist Gottes Plan für unser Leben. Und deswegen verändert auch Zachäus sein Leben. Und das Schöne ist, wenn ich weiß, dass ich mich eigentlich nicht für Jesus entschieden habe, ich nicht Jesus gefunden habe, sondern dass er Verlorene sucht und findet, dann weiß ich auch, ich bin sicher. Ich weiß, das ist umstritten, aber ich predige das mit aller Überzeugung. Weil ich glaube, ich bin durch Christus gerettet und nicht durch meinen Glauben, sondern mein Glaube richtet sich auf Christus. Und Christus hat mich gesucht, gefunden und gerettet. Und nur deswegen komme ich auch hier oben an und das ist der Schmetterlingseffekt. Ich bin nämlich in dieser neuen Identität ein Erbe von Gottes Reich. Wenn ich mit Christus verbunden bin, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann bin ich ein Schmetterling. Und ich habe noch gar keine richtige Vorstellung, wie schön das sein wird. Ich sehe noch aus wie Raupe, ich verhalte mich noch wie Raupe. Ja, nicht so nett, die Tierchen. Aber ich glaube, dass Gott an mir dran ist und dass eines Tages wird er nicht nur mich, sondern wird er diese Welt verändern, verwandeln. Und es wird eine neue Himmel, neue Erde geben. Kein Leid, kein Tod. Es wird wie ein Schmetterling, es wird wunderschön, es wird traumhaft. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem Autor, den ich sehr schätze, ein schönes Lied geschrieben, Amazing Grace, John Newton, auch ein ausgekochter Sünder. Er war Sklavenhändler. Also wenn ihr eine Biografie lest, lest mal seine, kann ich sehr empfehlen. Und er hat einen Satz gesagt, der viel über unsere Identität sagt und ich spreche ihm das sehr gerne so nach. Er sagt, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Raupe eben noch. Ich bin auch nicht der, der ich sein möchte. Ich bin auch nicht der, der ich zu sein hoffe. Doch ich kann ehrlich sagen, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Und durch die Gnade Gottes bin ich der, der ich bin. Und wer sich auskennt, der weiß, das war nicht John Newton, der da so ein kluges Kerlchen war, sondern 1. Korinther 15,10 sagt Paulus im Grunde genommen genau dasselbe. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb nicht ohne Wirkung. Ich wünsche uns, dass wir Jesus einladen, nochmal ganz neu in unser Haus zu kommen. Und Jesus kommt gerne. Ich will heute bei dir Gast sein. Ich will dir eine neue Identität geben. Und wenn du die schon hast, dann mach dir nochmal bewusst, was alles dazugehört zu dieser neuen Identität. Entdecke Neues. Mach dich auf die Suche. Was heißt es eigentlich, in Christus zu sein? Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Was für ein Geschenk ist das? Und was für eine tolle Verheißung liegt da drauf? Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst, wie wir sind, wo wir herkommen, was uns ausmacht. Du kennst alle unsere Kämpfe und Anstrengungen, wer zu sein. Du kennst all die Verunsicherungen in unserem Leben, all die Schicksalsschläge, all die Nöte, all das, was auch unser Leben aus uns gemacht hat. Und wir bringen das alles zu dir. Wir legen es vor dich hin und sagen, das hat uns nicht das gegeben, was wir gesucht haben. Nicht den Frieden und nicht diese Rettung, die du versprichst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst und dass das, was du siehst, dich nicht abhält, in unser Leben zu kommen und uns zu retten. Du bist gekommen, Verlorene zu retten, neues Leben zu geben, neue Identität, ewiges Leben. Lehre uns, was es heißt, diese Identität zu haben und unser Verhalten auch danach zu verändern. Mit deiner Hilfe, neu ausgerichtet auf das, was kommt. Ja, und lass uns andere Menschen auf dich hinweisen. Lass uns andere Menschen sehen und ihnen diese Botschaft geben. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade, ja, die wirklich Sünder verändern kann. Bei dir ist eine Macht, die nicht aus dieser Welt ist. Du hast Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was bei uns möglich ist und was wir uns vorstellen können. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen hier an jedem Einzelnen dein Werk tust, dass du dich verherrlichst, dass du deinen Stempel aufdrückst und dass du uns die Freude schenkst, Kind Gottes sein zu dürfen in dir. Amen.